Wenn ich an unsere Medienlandschaft denke, fällt mir Folgendes auf. Einerseits gibt es Kanäle wie SPÖ-TV, FPÖ-TV, Austria First. Und diese Kanäle wirken mir jetzt nicht sehr unbefangen. Das sind keine unbefangenen Medienformen. Klassische Medienformen, wie ich sie zumindest als klassische Medien definiert hätte, verlieren immer mehr an Reichweite und kämpfen ein bisschen damit, unabhängigen Journalismus zu finanzieren. Und Social-Media-Algorithmen führen dazu, dass selbst eine ausgewogene Berichterstattung verbogen wird in eine einseitige Richtung. Da kann man sich schon ein bisschen Sorgen machen um unsere Gesellschaft und auch um unsere Medienlandschaft, die ja, wie ich im Studium damals gelernt habe, die vierte Gewalt darstellt oder so genannt wird. Umso mehr freut es mich, wenn aber, während ich mir Sorgen mache, es auch Organisationen gibt und ExpertInnen gibt, die diese Entwicklung nicht einfach so hinnehmen, sondern auch dagegen stehen und konstruktiv dagegen arbeiten. So zum Beispiel auch Reporter ohne Grenzen, bei der Präsident vom österreichischen Ableger mich eben während diesem Studium, das ich gerade genannt habe, wo die Medien als vierte Gewalt dargestellt wurden, auch schon begeistert hat. Und umso mehr freue ich mich, dass ich ihn über 10 Jahre später heute bei mir im Podcast zu Gast habe und begrüßen darf. Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich und vor allem Medienwissenschaftler und Medienhistoriker Professor Dr. Fritz Hausjell. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die freundliche Einladung und für dieses Wiedersehen.
Ja, das ist unverhoffte oder überraschende, sage ich mal, Wiedersehen. Wir haben jetzt selber ein bisschen spekulieren müssen, wie die Unterrichtsfächer überhaupt geheißen haben. Ich habe mich sehr gefreut, denn die Idee, als ich über die Themen gesponnen habe, über die ich im Podcast sprechen möchte, dich einzuladen, die kam von meinem Redakteur Nico und habe mir gedacht, ja, der hat mich unterrichtet und der war schon ein bisschen ein Superstar-Dozent. Also ich nehme an, dir ist ein bisschen bewusst, dass du eh recht beliebt warst immer als Dozent. Wenn nicht, dann sage ich dir das jetzt. Ich habe aber gar nicht das so verfolgt und mitbekommen, dass du dann zu den Reporter ohne Grenzen bist, dass du da der Präsident geworden bist. War das eine aktive Entscheidung von dir? Ich habe dich immer als Medienhistoriker und Wissenschaftler wahrgenommen, aber da in eine aktivistischere Rolle zu gehen und da auch in die Richtung zu arbeiten?
Naja, ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt zurückblicke auf die vielen Jahrzehnte meiner Berufstätigkeit, schon immer auch so eine Ader gehabt, dass mich die wissenschaftliche Beschäftigung alleine nicht ausreichend befriedigt hat und vor allem, weil die Wissenschaft oft sich auch sehr zurücknimmt und sagt, ja, man muss eine möglichst neutrale Position einnehmen. Ich glaube, es gibt aber viele Bereiche, wo wir tatsächlich auch gerade als Vertreterinnen der Wissenschaft ein hohes Wissen haben und selbstverständlich Werte und Vorstellungen haben, wie man die Gesellschaft ein gutes Stück weiterbringt, dass für möglichst viele Menschen ein gutes Leben möglich wird. Und in dem Sinn habe ich mich auch in relativ jungen Jahren positioniert. Mhm. Das heißt, ich habe mich nie gescheut, wenn irgendeine Medienanfrage war, meine Sichtweise entsprechend zu sagen. Und irgendwie ist das dann sehr logisch dazu gekommen. Ich war, bevor ich bei Reporter ohne Grenzen in eine Funktion gekommen bin, zum Beispiel auch 10 Jahre lang der Vorsitzende in einem Dachverband der Exilforscherinnen. Und wir haben versucht, die Gesellschaft, die mit der aktuellen Situation von flüchten müssenden Menschen konfrontiert ist, versucht auch zu unterstützen, indem wir ihnen einen Zugang gemacht haben zum Leben jener Menschen, die in den 30er, 40er Jahren unser eigenes Land verlassen mussten, infolge der politischen Verhältnisse bzw. des entsprechenden Rassismus, der dort zu einem tödlichen Format geworden ist. Mhm. Und das sind dann nicht nur jetzt genuin im engeren Sinn wissenschaftliche Zugänge, sondern das sind Zugänge, wo man sagt, diese Themen sollten wir in der Öffentlichkeit Kraft unserer Kompetenzen einfach zur Debatte bringen.
Mhm. Als du dann Präsident wurdest bei Reporter ohne Grenzen, habe ich gelesen, dass du die Stellvertreterstruktur ausgebaut hast. Das war vorher eine Person. Du hast sie ausgebaut auf 3 Personen, um die Pressefreiheit in schwierigen Zeiten breitenwirksam, so habe ich es zumindest gelesen, zu unterstützen. Inwiefern war das notwendig und warum war das notwendig, die Struktur und die Stellvertreterstruktur auszubauen?
Naja, wir haben, das waren die Jahre, wo die ganzen Nachwirkungen des Systems Sebastian Kurz immer deutlicher geworden sind. Das kommt ja oft erst mit der Verspätung zum Tragen und ist auch erst auf der Ebene der Justiz begonnen worden aufzuarbeiten, als das System Pilnacek gecuttet worden ist durch die Regierungsbeteiligung der Grünen, die dann die Justizministerin gestellt hatten. Und die vielen Involvierungen auch zum Teil führender Journalisten in ein System, wo wir nicht mehr so den ja letztlich verharmlosenden Begriff der Verhaberung gebrauchen dürfen, sondern wo wir den Begriff Korruption verwenden müssen, da war mir sehr klar geworden, wir brauchen in dem Bereich eine starke, breit aufgestellte Reporter ohne Grenzen Organisation, weil dieses Problem möglicherweise nicht ein einziges Alleinmedium, nämlich Österreich, das damals damit mit Vorwürfen konfrontiert worden ist, die ja immer noch in der Berichterstattung zu versehen sind mit dem Satz, es gilt die Unschuldsvermutung. Ich sage dazu auch immer, selbstverständlich gilt auch die Schuldvermutung, sonst würden ja Menschen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht als Beschuldigte geführt. Ja, also es muss schon ein Tatsachensubstrat da sein, das dazu führt, dass hier Erhebungen gemacht werden im großen Umfang und seit mehreren Jahren. Und wir haben damals gesagt, wahrscheinlich werden auch andere Medien betroffen sein. Mhm. Und tatsächlich ermittelt ja die WKStA längst gegen mehrere Medien und es haben auch aufgrund der öffentlich gewordenen Chatverläufe zwischen einzelnen Politikern und einzelnen führenden Journalisten auch schon entsprechende Rücktritte stattgefunden. Ja. Und da ist es dann, wenn man in der Organisation Personen hat, die selber in einem konkreten Medium arbeiten, immer auch praktischer, dass man dann weiß, bei dieser Causa hat man jetzt mehrere Möglichkeiten, wer öffentlich eine Stellungnahme abgibt. Ich meine, ich als Fritz Hauschild tue mir sowieso leicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mein Institut involviert ist, sehr gering sein dürfte, obwohl auch das nie auszuschließen ist, denn im Zuge von Litigation-PR-Dingen werden auch Gutachteraufträge erteilt und ich hoffe, dass schon alle Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft immer wissen, was sie tun. Aber
so schwarz malen möchte ich noch nicht, dass wir sagen, dass sogar bei Reporter ohne Grenzen wir von Korruption und Freundelwirtschaft oder eben wirklich dann...
Nein, das meinte ich auch nicht. Ich meinte, das, was dann schwierig wird, ist, wenn dann eine Redaktion betroffen ist, mit der jemand enger ist, befreundet ist und sagt, da bin ich jetzt befangen.
Ja, okay. Befangenheit ist natürlich auch ein Thema.
Befangenheit im positiven Sinne. Ja.
Aber eben so, um nicht so schwarz zu malen, aber trotzdem ein bisschen schwarz zu malen. Und jetzt wollte ich es eigentlich natürlich anders aufbauen, aber wir gehen direkt in die Materie. Bei der Recherche habe ich mir gedacht, na gut, wir haben in Österreich gefühlt eine sehr wir haben eine sehr konzentrierte Medienlandschaft in Österreich. Wir haben ein paar Mediengiganten. Und mit ein paar meine ich glaube, 3. Dann haben wir, also drei Cluster zumindest. Dann haben wir die Situation, dass Medien sich zu einem sehr, sehr großen Teil über Werbeeinnahmen finanzieren müssen und ein sehr großes Budget für Werbeausgaben liegt in der Politik. Für mich stellt sich dann die Frage, wie in so einem System, das so aufgebaut ist, es eigentlich nicht sowieso schon viel früher zu dieser Situation gekommen ist, wie dieses System überhaupt funktionieren soll ohne Korruption.
Naja, es hat ja 2012 dann bereits diese Auseinandersetzungen intensiv gegeben in der Ära des Bundeskanzlers Faymann. Mhm. Und als Lösung wurde dann das Medientransparenzgesetz geschaffen. Damals schon waren allerdings auch weitreichendere Lösungen angedacht, die aber nicht umgesetzt worden sind. Etwa die Schaffung eines unabhängigen Beirates, der den Ministerien und dem Bundeskanzleramt hilft, tatsächlich bei der Entscheidung der entsprechenden öffentlichen Werbeaufträge. Ob erstens überhaupt ein Werbeauftrag gerechtfertigt ist, aufgrund des Themas. Mhm. Weil ich meine, wir haben Werbekampagnen erlebt, zur größten Steuerreform der Zweiten Republik, wo du und ich als Bürger für diese Steuerreform rein gar nichts zu tun hatten. Also die Öffentlichkeit brauchte nicht besonders instruiert werden durch eine Werbekampagne. Es war keine Verhaltensveränderung notwendig. Wenn das Finanzministerium einmal im Jahr die Menschen daran erinnert, dass man jetzt einen Lohnsteuerausgleich machen kann, halte ich das für durchaus gerechtfertigt, dass hier eine Werbekampagne, eine kleine, gemacht wird. Aber für die größte Steuerreform der Zweiten Republik sind genau 0 Euro auszugeben. Weil entweder sie wird von den Menschen als sowas wahrgenommen und dann wäre im Übrigen auch das Wording völlig ungerechtfertigt, weil es ist eine dermaßen positiv bewertende Kampagne. Alles andere, was man im Bereich etwa der Verhaltensveränderungen, Covid-Maßnahmen gemacht hat, ist grundsätzlich gerechtfertigt. Die Frage, die man tatsächlich berechtigt stellen muss und die wird hoffentlich das Gericht noch aufarbeiten, ob hier nicht andere Motive auch eine Rolle gespielt haben. Also die Dankbarkeit gegenüber Medien, die einen dann besonders freundlich berichtet haben, und die Abstrafung jener Medien, die ihren ordentlichen Job gemacht haben, nämlich kritisch, distanziert die Berichterstattung zu machen. Wie kann man es lösen? Ich habe ein Modell vorgeschlagen, das bis jetzt nicht aufgegriffen worden ist, weil es gab ja dann unter der Medienministerin der letzten Regierung eine Verschärfung des Medientransparenzgesetzes, aber tatsächlich massiv korruptionshemmend ist die neue Lösung auch nicht.
Kommen wir nun nochmal noch nicht zur Lösung. Heben wir uns die Lösung noch ein bisschen auf oder den Lösungsvorschlag, den du hast. Weil ich habe unter anderem bei dir und bei vielen anderen DozentInnen Medienmanagement studiert. Du bist viel, viel, viel erfahrener als ich noch in dem Bereich als Medienhistoriker und Medienwissenschaftler. Aber unsere HörerInnen sind es ja nicht. Und deswegen möchte ich einen Schritt vorher noch anfangen, warum uns diese Situation überhaupt wichtig ist. Ich habe eingangs auch erwähnt, dass die Medien als vierte Gewalt gehandelt werden und warum es dann so wichtig ist, auch darauf zu schauen, wie die Berichterstattung in den Medien gesellschaftlich wahrgenommen wird und wie das funktioniert und wie die Struktur aufgebaut ist. Deswegen die Frage, für die, die es nicht wissen, was bedeutet denn, wenn wir sagen, die Medien haben eine Rolle als vierte Gewalt in der Gesellschaft? Welche Rolle kommt den Medien dazu?
Also die Medien haben klassischerweise drei Rollen. Die eine ist die Informationsfunktion, das heißt also, dass ich über möglichst viele in der Gesellschaft relevante Themen recherchiere. Was ist die Faktenlage? Was sind Informationen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Menschen betreffen. Mhm. Es muss bei Weitem nicht immer die Mehrheit sein. Hier geht es auch darum, dass man natürlich eine Gesellschaft auch so sieht, dass dort auch Minoritäten leben, dass es Teilgruppen gibt, deren Interessen auch entsprechend von den Medien wahrzunehmen sind. Das funktioniert im Kleinstaat sehr viel schlechter, logischerweise. Deswegen ist da dann besonders wichtig, dass das zum Beispiel auch ein klarer Auftrag an den öffentlich-rechtlichen Medienbereich ist, dass man hier dann nicht auf Reichweiten schaut, sondern sagt, was sind für kleinere Gruppen jetzt auch relevante Themen.
Also, dass man schaut, was ist gesellschaftlich relevant, dass man darüber informiert, selbst wenn jetzt eine marktwirtschaftliche Nachfrage nicht da wäre.
So ist es.
Aber trotzdem ist es für die Gesellschaft relevant und das muss berichtet werden.
So ist es. Drum ist in dem Sinn, das haben schon kritische Publizistikwissenschaftler früher gesagt, als wir noch nicht in der digitalen Welt waren, dass die Quote, die TV-Quote, die man schon sehr früh gemessen hat oder messen konnte, Tag für Tag, was am Vortag gut ging, weil in ziemlich kurzen Abständen die Publikumsreaktion abgefragt wird und man dann sieht, bei welchen Beiträgen schalten die Leute weg. Mhm. Und wenn ich daraus dann den Schluss ziehe, dass ich am nächsten Tag nur mehr Beiträge bringe, wo möglichst wenig Leute weggeschaltet haben und möglichst viele zugeschaut haben, dann erfülle ich natürlich nicht diesen umfassenden Informationsauftrag. Mhm. Das Publikum lebt letztlich auch, das gesamte Publikum lebt auch von den Teilpublika, könnte man sagen. Also von den kleinen Teilen, das setzt sich zusammen. Das heißt, es gibt viel weniger Menschen, die sich beispielsweise für Kultur interessieren. Und noch viel weniger, die sich für spezifische, nicht massentaugliche Kulturformate interessieren. Aber würden wir das nicht anbieten, dann hätte diese Kultur auf der medialen Bühne sozusagen keine Wahrnehmungsmöglichkeit. Mhm. Selbst für die paar tausend und sei es 100, 200, 300.000 Menschen in einem kleinen Land mit 10 Millionen Einwohnern. Dafür braucht es entsprechende Regelungen. Wie gesagt, und das Zweite ist,
ich hab da kurz
neben der Relevanz, ja, nämlich der Themen, ist, dass der Journalismus die Faktenprüfung bei all diesen Themen macht.
Das ist jetzt die zweite Funktion.
Nein, da sind wir immer noch bei der ersten Funktion. Wir sind immer noch bei der Informationsfunktion, weil die Fakten, weil jetzt könnte man ja hergehen, wozu brauche ich Journalismus? Das kann doch heute in der digitalen Welt, kann doch jeder Veranstalter das, was er für toll findet, über die ganzen digitalen Kanäle rausjagen.
Mhm. Tut
er auch.
Ja,
tun wir. Und das Problem ist, dass in den Social-Media-Kanälen das in einem Fluss zu uns kommt, wo nach einem relevanten, journalistischen, relevanzgeprüften und faktengeprüften Beitrag ein PR-Beitrag kommt, ein Werbebeitrag kommt, der Beitrag nicht gekennzeichnet ist, davon, wer ist denn tatsächlich der Absender, sich meistens auch suggeriert, als wäre es Journalismus. Mhm. Und dann haben wir in Zeiten, in denen Kriege geführt werden, dann noch einen massiven Teil an Propaganda, der erst recht so tut, als wäre das jetzt Journalismus.
Das wäre aber in die Kategorie Desinformation einzuführen.
Das ist sehr oft im Bereich Desinformation, aber auch völlig einseitige Information darüber, wie der Kriegsverlauf ist, wie die Interpretation ist, ob das berechtigt ist oder nicht berechtigt ist.
Aber ist es dann nicht so, dass die Menschen, die ein Interesse hinter dieser Desinformation oder in eine bestimmte Richtung gehende Berichterstattung, die nicht journalistisch geprüft ist, die nicht objektiv ist, die vielleicht gar nicht richtig ist, diese Menschen haben oft andere finanzielle Mittel, weil sie auch andere Ziele haben. Der geprüfte, gut recherchierte, qualitativ hochwertige Journalismus, der struggelt, weil er sich nicht finanzieren lässt. Somit wäre er nicht nur zwischen dem geprüften, gut recherchierten Journalismus ein PR-Artikel, ein Werbeartikel und ein Desinformationsartikel, sondern für mich fühlt sich so an, als ob zwischen nach dem gut recherchierten, hochwertigen journalistischen Artikel 14 PR-Artikel, 15 Werbebeiträge und 70 teilweise AI-generierte Desinformationsbeiträge stattfinden. Das heißt, der geht unter, oder? Die Funktion, diese erste Funktion allein, die du genannt hast, und ja, wir sprechen jetzt schon 20 Minuten, aber die erste Funktion allein lässt sich doch gar nicht mehr aufrechterhalten, gerade, ja, oder?
Und das ist sozusagen die größte Katastrophe, in der wir uns jetzt befinden. Weil wir inzwischen schon mehrere Generationen in der Gesellschaft haben, die diese Unterscheidung nur mühsam schaffen oder eben nicht schaffen. Und der Journalismus als etwas, was kostenfrei zu haben sein sollte, begriffen wird. Das macht es für den Journalismus noch einmal schwieriger, überhaupt sich zu finanzieren. Und jetzt kommt noch oben drauf, dass die Ausspielkanäle, primär über Social Media und andere digitale Plattformen, so konstruiert sind, dass dort die Werbung, die dazwischen verkauft wird, ja nicht die Journalismusproduzenten bekommen, sondern die Digitalkanalbetreiber. Das heißt, aus Österreich, nur um eine Zahl, will mir nicht mit viel zahlen, weil das ist immer schwierig, aber jetzt sind wir schon in einem Zustand, dass 60% der aus Österreich beauftragten Werbung bei den Digitalgiganten ankommt.
Das heißt, 60%.
60%,
ja. 60% kommt bei den Digitalgiganten, ja, bei denen auch die meisten der HörerInnen jetzt gerade und auch ich halt viel Medien konsumieren. Dort landen die Werbeausgaben, die nicht mehr bei den produzierenden Medienhäusern, unseren Zeitungen, unseren Magazinen landen, die aber eigentlich den Journalismus ja produzieren. Und der müsste finanziert werden, aber der kann durch die Werbeeinnahmen nicht mehr zumindest hinhalten oder nicht mehr lange, oder? Die strugglen ja alle gefühlt. Ja.
Und
aber
weil
müssen wir nicht spielen. Sie müssen auf diesen digitalen Giganten müssen wir nicht spielen.
Ja, ja. Wir müssten konsequenterweise jetzt hier stoppen und sagen, Schluss, Ende, wir füttern ja genauso dieses System mit unserem Bemühen, jetzt da Aufklärung hineinzubringen. Mhm. Aber es bleibt uns zurzeit nichts anderes übrig, als in diesen letztlich feindlichen Gewässern die Fahne der Aufklärung ein Stück hochzuhalten.
Ich finde es schön, dass ich die Situation habe, dass ich privilegiert genug bin, in meiner Freizeit mit sehr viel Zeit und auch ein bisschen Geld diesen Podcast zu betreiben, weil ich einen anderen Job habe. Und dann habe ich das Glück, dass es Experten und Expertinnen wie dich gibt, die sich auch die Zeit nehmen, ohne dafür jetzt irgendwas zu bekommen, außer vielleicht ein Kaffee gerade, und sich mit mir hinzusetzen und das darüber zu diskutieren. Aber das ist ja nicht, sollte ja nicht, also wenn du sagst, die Funktion gesellschaftlich relevante Informationen zu überprüfen und uns bereitzustellen, sollte ja nicht eine Liebhabergeschichte sein. Das sollte ja eigentlich etwas sein, wo wir uns als Gesellschaft drum kümmern.
Absolut. Und deswegen brauchen wir von der gestaltenden Medienpolitik schnell taugliche Antworten, die wahrscheinlich nationalstaatlich wenig Sinn machen, sondern nur mehr zusammen auf europäischer Ebene beispielsweise Alternativen angeboten werden, in denen beispielsweise nur journalistische Inhalte plus klar gekennzeichnete Werbung, so wie es im klassischen journalistischen Mediengeschäft in den meisten demokratischen Staaten üblich war die letzten 100 und mehr Jahre, und wir diese Regeln für das Mediengeschäft gesellschaftlich entwickelt haben, die müssten wir selbstverständlich für die jetzt allerneuesten Medien im Digitalbereich auch anwenden. Da wir, wenn wir uns anschauen, wie sich die Europäische Union bemüht, die großen Digitalgiganten ein Stück einzuhegen und ihnen Regeln.
Da gibt es ja den Digital Services Act und
ja,
da fallen die Begriffe nicht an, aber.
Ja, ja. Aber das sind erst die ersten Schritte, und die Antwort der Regierung Trump ist, wenn Europa weiterhin diese großen amerikanischen Digitalgiganten sozusagen in ihrer Entwicklungsmöglichkeit einschränkt, dann gibt es die nächsten Zölle.
In ihrer Entwicklung, ihrer Einfluss, ne? Ihres Einflusses.
Naja, das Problem ist ja nicht nur der Einfluss, sondern dass dadurch, dass diese Kanäle so strukturiert sind, dass sie das Maximum der Nutzerbindung zum Ziel haben, um so möglichst viele Werbebotschaften an Frau, Mann, Kind und alles zu bringen, ist hier auch sehr viel auf der Ebene der emotionalen Bindung bei den Algorithmen praktiziert. Und das hat letztlich eine Funktion, die ist Demokratien wenig zuträglich, weil sie die schrillen und die aggressiven und die lauten Stimmen deutlich bevorzugt.
Die Generation von meinem Sohn nennt das Brain Rot. Dieses Doomscrolling durch die Social Media Plattformen, und es ist einfach nur noch Müll, der produziert wird, der irgendwie nur noch erschrecken soll. Und ich glaube, langsam entweder schon einen Punkt erreicht hat oder erreicht, wo niemanden mehr irgendwas schockiert, weil man so abstumpft. Du hast es gerade auch spannend formuliert, der Demokratie nicht zuträglich sind. Und ich habe letztes Jahr verteilt über das Jahr dieses Beispiel mit den Neos, mit der FPÖ und auch mit den Grünen besprochen, zumindest, wenn nicht auch mit anderen Parteien, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt ein Blatt Papier drucke, einfach ein Blatt Papier, ich mache ein Magazin daraus, von mir sind es mehrere Zetteln, und da irgendeine extremistische Einstellung von mir verbreite und falsche Tatsachen, und das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft nicht haben wollen, eine extremistische, von mir aus religiöse Botschaft.
Und ich wirst du vor der Kadi gezerrt.
Produziere 400 und verteile sie da draußen auf der Marienfelderstraße, dann würden alle sagen, hier stopp.
Ja.
Das ist nicht erlaubt, das geht nicht. Wenn ich dieselben Botschaften, die ich gerade genannt habe, in meine Kamera spreche oder jetzt mit dir in dieses Mikrofon sprechen würde und das poste, dann würde mein Algorithmus mir mehr Viewer bringen, als es jetzt gerade tut.
Ja, und das ist auch...
So können wir da aber nicht sagen als Österreich, hey, das verbieten wir genauso. Wieso kann ich nicht sagen, mein Vorschlag wäre, und das ist ein plumper Vorschlag, weil ich bin nicht in der Situation, also ich kann ja leicht Kritik üben. Aber mein Vorschlag wäre, so wie ich dieses Blatt Papier überprüfe, und wenn dieses Blatt Papier nicht einhergeht damit, was wir in einer demokratiefreundlichen Gesellschaft uns wollen und die Funktion, die wir dem zuschreiben, das kann ich ja verbieten. Genauso sollte ich eigentlich jede Social Media Plattform nehmen, egal wo es herkommt, das ist mir prinzipiell einmal wurscht, und einfach nur ein leeres Profil erstellen, das noch kein Bias hat, noch kein Algorithmus, 10 Minuten lang durchscrollen, und wenn ich dann irgendwas rechtsextremistisches, politischer Islam, sexistisches, homophobes, whatever bekomme, demokratiefeindliches, Fake News, dann verbiete ich dies. Und dann sage ich derselben Plattform, hey, überarbeite nochmal deinen Algorithmus und komm nächstes Monat wieder, ich teste es gern nochmal.
Naja, alle unsere Mediengesetze sind letztlich angebunden an den Produktionsstandort gewesen. Mhm. Und jetzt haben wir mit der digitalen Welt einen Produktionsstandort, der ist so nicht mehr auszumachen. Beziehungsweise, ja, ich kann den Sitz natürlich der großen Digitalgiganten, denn der ist lokalisierbar. Aber
Sender und Empfänger können komplett irgendwo anders.
Genau. Und wir haben am Anfang uns, glaube ich, auch der Illusion hingegeben, dass wir in demokratischen Ländern so reif sind, dass wir diesen nächsten Schritt, dass alle sich in diesen Diskussionsprozess gleichberechtigt einbringen können, gut schaffen werden.
Dass wir uns nicht extra darum kümmern müssen, sondern.
Und dass wir uns nicht darum kümmern müssen, dass da sowas wie ein Sicherheitsnetz gibt. Mhm. Gleichzeitig hätten wir es auch mit den alten Medien wissen müssen, weil als die alten Nazis längst ausgestorben waren, physisch, waren längst auch die jungen Nazis da und haben eine verrückte Ideologie, die schon Millionen Tote hervorgebracht hatte, weiter versucht, sozusagen publik zu machen und jungen, wenig gebildeten Menschen irgendwie sozusagen unterzujubeln. Und deswegen hätten wir am Beginn des Internetzeitalters einfach nicht so naiv sein dürfen. Mhm. Ja? Und hätten sagen müssen zumindest, okay, wir schauen darauf, dass es zumindest auch einen Sektor gibt, der gemeingesellschaftlich so gut kontrolliert ist, dass Menschen auch die Möglichkeit haben, das zu nutzen, ohne dass sie jetzt mit derartigen radikalen Formen und destruktiven Formen konfrontiert werden. Aber heute, ich habe keinen gemeinwohlorientierten digitalen Sektor. Mhm. Wir haben ein wunderbares Manifest vor ein paar Jahren geschrieben für ein gemeinwohlorientiertes Internet. Das hat Jürgen Habermas unter anderem auch unterschrieben und andere bekannte Menschen und kluge Menschen. Aber die Politik hat sich noch nicht wirklich dazu aufgerafft. Jetzt leben wir in Europa. Naja, jetzt leben wir in Europa, ich will das noch ein bisschen verschärfen, in einer Situation, wo uns klar geworden ist, dass wir unsere gemeinsamen gesellschaftlichen Werte wohl auch irgendwann gemeinschaftlich militärisch gegen einen Aggressor wie Russland verteidigen müssen. Mhm. Also alle rüsten auf. Selbst Österreich buttert unglaublich viel Geld mittlerweile eben in den militärischen Bereich hinein. Wird uns fehlen in anderen Bereichen, ist klar. Ja. Aber was wir nicht tun, ist in die Informationssicherheit einer Gesellschaft entsprechend groß zu investieren. Gleichzeitig wissen wir aus der Geschichte und auch aus dem Studium der aktuellen Gegenwart, dass dieser Bereich in der kriegerischen Auseinandersetzung massiv bearbeitet wird von den Aggressoren.
Aber bin ich in einem Irrglauben oder in meiner Naivität gefangen, wenn ich dachte, dass die EU sich eigentlich darum gerade kümmert, nur nicht so publik?
Ich würde sagen, wir sind in den Ansätzen.
Also ich hätte es jetzt bezeichnet, wenn ich dich richtig verstanden habe, nur dass wir vom selben sprechen, als digitale Unabhängigkeit. Wir sind in einer digitalen Abhängigkeit von diesen...
Das ist der eine Punkt, ja. Die digitale Unabhängigkeit, die Frage, wo werden unsere Daten gespeichert, weil sich dummerweise der lange Zeit verlässliche Partner, USA, jetzt plötzlich ganz anders verhält.
Ja, ja? Deswegen gibt es ja Gesetze, weil sowas immer passieren kann. Aber die Frage ist ja auch, wenn wir die digitale Unabhängigkeit nur auf die digitalen Medien einschränken, wegen dem Thema, das wir heute haben, auch da, um zu sagen, okay, wir sind nicht mehr ausgeliefert, wenn irgendwie große Unternehmen sagen, na, wir machen jetzt das, was uns halt am meisten Kohle bringt oder unsere Politik interessiert, sondern wir können ein bisschen souverän entscheiden, wie wir auch die Medienlandschaft digital gestalten möchten.
Und weil die Information so viele gesellschaftliche Bereiche ja betrifft, warum brauchen wir die Information? Wir brauchen die Information, um wirtschaftlich sinnvoll handeln zu können, um politisch sinnvoll handeln zu können, auch in der Kultur und in den Bereichen. Wenn ich eine Gesellschaft unterminieren will, dann gehe ich in den Informationsbereich hinein und richte möglichst viel Schaden durch Fake News an, die als Fake News zunächst nicht erkannt werden und sich erst auswirken, wenn ich auf Basis dieser Fake News reale Entscheidungen treffe.
Yeah.
Ja? Und das ist etwas, was Länder, die im Nahbereich Russlands schon sehr lange leben, ein bisschen sorgfältiger schon viele Jahre bearbeiten. Wenn wir etwa nach Litauen schauen, wenn wir nach Finnland schauen, dann sehen wir, dass dort zur Sicherung der Medienlandschaft auch das Thema Fake News und wie sorge ich dafür, dass eine Gesellschaft souveräner umgehen kann damit, dass hier gezielt Desinformation in Umlauf gebracht wird von einer nachbarschaftlichen Seite. Ja. Wir glauben, dass wir so weit weg sind, weil die Fake News hat es natürlich auch in der vordigitalen Zeit schon gegeben. Ja. Wir glauben, dass wir da weiter weg sind und deswegen sicherer sind.
Da können wir was lernen. Können wir was lernen von diesen Ländern? Machen die schon etwas richtig, was wir noch machen sollten?
Ja, ich glaub schon. Ich habe im letzten Semester meine Studierenden dazu angeregt, die Länder anzuschauen, die im Pressefreiheitsindex die Top 7 Nationen sind. Und das sind überwiegend skandinavische Länder. Warum die ein gutes Stück noch besser liegen als so mitteleuropäische Länder wie beispielsweise Österreich, Deutschland und so weiter. Und da kam interessanterweise dieser Umgang auch mit den Fake News und der Medien, der Bildung der Medienkompetenz der Gesellschaft immer wieder aufs Tapet. Und das war mir selber so deutlich vorher auch nicht bewusst. Ja, wir reden heute natürlich davon, dass wir sagen, wir müssen die Gesellschaft resilienter machen gegen diese Gefahren, die da in den digitalen Kanälen Tag für Tag, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde auf uns einprasseln. Aber wirklich eingefallen ist uns noch nicht viel.
Ich habe das Gefühl, dass man da Bildung, immer von jungen Menschen spricht, von Bildung. Und da ist
es geht um die gesamte Gesellschaft.
Und unsere Gesellschaft wird älter. Die Menschen, die entscheiden, wie es in unserem Land vorangeht, sind immer mehr ältere Menschen und immer weniger jüngere Menschen.
Es geht auch um Leute wie mich. Ich zähle mich zu
der. Das vergisst man immer. Man sagt immer, wir müssen in die Schule Medienbildung bringen und wir müssen die Medienkompetenz in die Schulen bringen. Aber ich denke mir, schwieriger ist ja noch, die Menschen, wir haben eine älter werdende Gesellschaft, wir haben auch eine Gesellschaft, die immer ein bisschen einsamer wird, wenn man sich den demografischen Wandel anschaut. Das sind Menschen, die meines Erachtens wahrscheinlich öfter auf Social Media picken bleiben und doomscrollen. Das sind Menschen, die trotzdem wählen gehen, die auch mitverantwortlich sind darüber, wie wir unser Land und unser Miteinander wahrnehmen, weil das ein großer Teil einfach ist. Wie schaffen wir es da, wenn wir uns vielleicht in diese Länder wie Litauen etc. anschauen, wie schaffen wir es da, Medienkompetenz zu stärken?
Ich glaube, dass der Weg sehr stark beschritten werden muss über die klassischen journalistischen Medien, die wir noch haben und die noch ein durchaus beachtliches Publikum erreichen noch. Nur das ist ein Prozess, der relativ an Fahrt aufnimmt. Und deswegen müssten eigentlich die nationalen Regierungen Geld bereitstellen für die Medienkompetenzbildung durch Journalismus. Ja, weil nur so kann ich einigermaßen alle Generationen erreichen und darf mich nicht darauf, und es geht letztlich darum, dass eine zentrale Botschaft dort ankommt. Wenn es um Informationen geht, die für dein Alltagshandeln eine Grundlage stellen, und also wichtig ist, dass sie stimmen, dann greift zum Journalismus. Und Journalismus kriegst du da, da und da.
Das wäre also durch Medien- und Pressearbeit auch der Gesellschaft nahezubringen.
Durch journalistische Stories, die spannend den Unterschied zwischen einem Social-Media-Kanal und was ist hier, einem Fernsehkanal und einer digital ausgespielten Zeitung, wo heute viele nicht mehr hingreifen, weil sie sagen, das kriege ich ja eh. Ja? Das kriege ich ja eh in meinem Social-Media-Kanal, wenn es wichtig ist. Ja? Und dann der Mythos, den man vielen Menschen irgendwie gesagt hat, wenn es was Wichtiges gibt, dann erreicht dich das automatisch.
Aber am Social-Media-Kanal kriegst du es nur, wenn jemand dadurch Geld verdient und nicht mehr so wichtig
ist. Und je nachdem, was mich davor interessiert hat oder nicht interessiert hat.
Stimmt,
ja?
Also.
Deswegen sage ich Menschen, Jungen wie nicht mehr Jungen, sie sollen ganz einfach den Check machen. Wenn Sie glauben, dass Sie über den Social-Media-Kanal sozusagen den Zugang zur realen Welt hätten, dann sollen Sie doch den Check machen mit einer guten Bekannten, einem guten Freund, einem guten Arbeitskollegen, und Sie sollen Ihren jeweiligen Lieblingskanal aufmachen und schauen, was kommt Ihnen da so in der nächsten halben Stunde entgegen. Und dann werden Sie feststellen, das ist was komplett anderes. Ja? Also wir haben keine gemeinsame Grundlage mehr. Die Zeit im Bild, die du dir anschaust und die ich mir anschaue, ist die gleiche. Du nimmst dir wahrscheinlich ein paar andere Sachen stärker raus als ich. Das ist ganz normal. Aber wir haben alle Geschichten grundsätzlich zur angeboten bekommen. Ja? Und das ist bei unserem
Algorithmus
ganz sicher nicht der Fall.
Da werde ich ganz bestimmt Themen nicht mitbekommen, die ich halt nicht nachgefragt hätte, die aber für mich vielleicht relevant sind.
So ist es, weil der Algorithmus macht sozusagen die Kuratierung nicht nach dem, was für dich relevant ist.
Jetzt haben wir über die internationalen Tech-Giganten gesprochen, die den Einfluss auf unsere Medienlandschaft haben. Ich habe eingangs aber auch erwähnt, wenn wir jetzt nur auf Österreich schauen und uns die Mediengiganten in Österreich anschauen, natürlich relativ zur Größe von Österreich und nicht zu den Tech-Giganten, da gibt es, glaube ich, drei Cluster, die ich identifizieren würde. Ich habe es nicht mehr ganz am Schirm gehabt, auch vom Studium, aber es dürfte sich plus minus nicht mehr viel geändert haben in den letzten 10 Jahren. Es gibt einen Giganten, das ist der ORF. Der erreicht sehr, sehr viele Menschen. Dann gibt es einen Giganten, das ist alles rund um Familie Dichand, Mediaprint und die Raiffeisenbank. Da ist irgendwie alles verklustert, was mit Kurier, Krone, Ö24 und so zu tun hat. Also das ist auch in einer gewissen Perspektive ein Sender-Cluster zumindest. Und dann haben wir Red Bull Media House. Die sind dann doch vergleichsweise doch noch neu auf der Landschaft, aber trotzdem sehr, sehr groß. Und diese drei Cluster sind mir jetzt mal eingefallen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das komplett vollständig ist, aber plus minus. Ist das nicht eigentlich etwas, wo unser Kartellgesetz greifen müsste und sagen müsste, hey, Entschuldigung, wir wollen eine Medienvielfalt gewährleisten. Es gibt eine Informationsfunktion. Dafür wäre es gut, wenn es unterschiedliche Sender gibt. Und da reichen drei für Gesamtösterreich nicht aus.
Ja, wir haben ja ein Kartellgesetz. Das letzte Mal, wo es Anwendung gefunden hat, war die Fusion damals der noch zahlreichen Printmagazine. am Beginn der ersten schwarz-blauen Koalitionsregierung im Jahr 2011, also schon 25 Jahre her, wir sind schon im 26. Jahr. Damals hat das Gutachten überwiegend Gründe, also 90% über 90% des Gutachtens waren Gründe, warum diese Fusion zu untersagen ist. Und dann gab es noch ein paar wenige Seiten, die auch positive Gründe für die Fusion nannte. Und die Politik hat sich entschieden, die Fusion zuzulassen.
Ich möchte keine Verschwörungstheoretik.
Warum
hat die Politik das durchgewunken? Mir ahnt ja etwas, aber ich denke mir, ich schaue viel Krimis und Thriller und True Crime.
Weil es so offensichtlich Zusagen gab von den Beteiligten, dass dann eine relevante Partei mit ihren Exponenten in diesen Medien besser
vorkommt. Das ist eine Vermutung oder offensichtlich?
Es gibt mehrere Aussagen in diese Richtung, die
es vermuten lassen.
Die es stark vermuten lassen und nahelegen. Ja, genau. Also nichtsdestotrotz, das ist hat zu dieser Fusion geführt, hat am Arbeitsmarkt eine desaströse Situation hinterlassen. Wenn du Magazinjournalist warst und mit deinem bisherigen Arbeitgeber unzufrieden warst und gesagt hast, na, dann gehe ich zur Konkurrenz. Naja, das war over, weil
das war derselbe Arbeitgeber.
Warum soll der andere dir noch die Abfertigung zahlen und der gleiche Arbeitgeber dir dann einen neuen Vertrag geben? Also die Schere im Kopf bei den handelnden Journalisten hat relativ schnell eingesetzt.
Dann habe ich aber dazu im Studium noch gelernt, dass wir um die Diversität, dass wir um die Diversität der Medienlandschaft zu fördern und auch auf die Pressefreiheit zu schauen und schauen, dass möglichst viele Menschen recherchieren können, wenn sie wollen und das auch wissen, wie es funktioniert, dass wir Presseförderungen haben, dass wir Medien- und Presseförderungen haben. Das habe ich mich noch erinnert vom Studium, habe mich natürlich lange nicht mehr damit auseinandergesetzt, habe aber jetzt dann bei der Recherche für unser Gespräch gelesen, dass diese Presse- und Medienförderungen zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, ich weiß ja nicht auswendig, zu diesen Giganten geht. Boulevardmedien präferiert, mittlerweile selbst reine Online-Medien, wo viele Experten, Expertinnen sagen würden, dass die sogar demokratiefeindlich sind und rechtspopulistisch sind, dass da unsere Förderungen hingehen. Das ist ein bisschen, das macht mich ein bisschen, also da fühle ich mich ein bisschen ohnmächtig.
Ja, die Wissenschaft ist zwischen verwundert bis verärgert. Ja. Weil regelmäßig bis vor kurzem die Vorschläge und die Kritikpunkte, die aus dieser Seite kamen, quittiert wurde mit dem Satz, ja, aber man kann ja nicht als Zensurinstanz auftreten, wenn man Qualitätskriterien einziehen will. Nur Qualitätskriterien im Journalismus sind keine Zensurkriterien. Man muss dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die die Qualitätskriterien tatsächlich dann anwenden bei der Entscheidung, unabhängig sind von der Regierung. Das lässt sich lösen durch entsprechend Gremien und die Auswahl der Fachleute, die dann dort sitzt. Wir erleben jetzt einen Anlauf unter Medienminister Babler, wo ich schwer hoffe, dass er gelingt. Die Musik dazu, die Begleitmusik dazu kann jeder sich anhören bzw. lesen. In den Medien, die bis jetzt die größten Nutznießer der Medienförderung alten Stils waren, also die großen Boulevardmedien fahren Kampagnen gegen den neuen Medienminister. dass man sich manchmal schon fragt, naja, wenn sie jetzt noch ein bisschen was drauflegen, dann hilft das dem Minister irgendwann, weil die Leute dann sagen, da gibt es ja wohl andere Gründe, warum man jemanden derartig attackiert. Ja?
Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Ich sehe, wie stark Kampagnen gegen den Babler gefahren werden in den klassischen großen Medien, die halt eine hohe Reichweite haben. Aber genau dieser Effekt macht mir so Sorgen, dass der nicht kommt, den du gerade genannt hast, dass die Leute das nicht checken. Weil woher auch? Ich habe Medienmanagement studiert, ich mache diesen Podcast, ich recherchiere, mich interessiert. Du bist sowieso Medienhistoriker, Medienwissenschaftler, du bist Präsident von Reporter ohne Grenzen. Aber eigentlich sollte ja diese Struktur, jede Struktur und jede gesetzliche Grundlage, die unserer Gesellschaft dient, und dazu zählt ja auch die Medienpolitik, sollte ja so aufgebaut sein, dass sich unsere BürgerInnen in der Regel die Gedanken gar nicht machen müssen, weil wenn jeder das macht, wer macht denn die anderen Jobs? Jetzt fühlt sich das alles trotzdem, was du mir gerade erzählt hast, also wenn wir uns die digitalen Giganten weltweit anschauen, die Mediengiganten bei uns lokal in Österreich anschauen und dann auch noch die alternativen Finanzierungsformen wie die Förderungen anschauen, und auch eine Hetze, die betrieben wird, wenn jemand versucht, dagegen zu arbeiten, fühlt sich das so an, als wäre das gar nicht möglich. Wenn ich es richtig recherchiert habe, hast du die Politik auch schon mal dahingehend beratend. Gibt es für dich Grund zu Optimismus in deiner Tätigkeit, der Reporter ohne Grenzen auch, dass wir hier gute Schritte vorangehen werden?
Ich glaube, dass die Situation mit den Social-Media-Kanälen zumindest bei einem Teil der Menschen so ist, dass sie dieses Unbehagen an dieser neuen Medienkultur spüren. Dass sie wissen, sie sind nicht wirklich in der Lage, das ausreichend zu sortieren, wo sie tatsächlich vertrauensvoll hinklicken können und wo sie lieber die Finger davon lassen. Mhm. Und das ist eine Situation, in der konstruktive Politik letztlich andocken sollte. Mhm. Und wo jene Bürgerinnen und Bürger, die sagen, für mich ist das klar aufgrund meiner Ausbildung, dass wir möglichst starke, möglichst vielfältige journalistische Medien brauchen in einer Gesellschaft. Und nicht weniger, weil wir jetzt so viel Social Media haben, sondern weil wir eigentlich eine komplexe Aufgabe in der Gesellschaft zu lösen haben, die herausfordernder ist als wahrscheinlich vieles in der Vergangenheit liegende. Mhm. Und daher brauchen wir möglichst gut aufgestellte journalistische Medien. Also müssen wir es wahrscheinlich auch als Bürgerinnen ein Stück selber in die Hand nehmen und sagen, wir müssen das jetzt von unserer Politik einfordern. Ich bin natürlich letztlich zum Optimismus verpflichtet, weil sonst, wenn man manchmal zurückblickt und sagt, wie lange man schon verschiedene Dinge empfohlen hat und wie langsam manches sich entwickelt hat oder auch manches sich dann in die falsche Richtung sich bewegt hat, daraus könnte man auch mit Fug und Recht eine große Portion Pessimismus herausdestillieren. Aber da kann ich gleich dann sagen, okay, lieber Fritz Hausel, geh lieber Blumen züchten, das macht dir mehr Freude, als dich darum zu kümmern, dass die Gesellschaft eine bessere Mediensituation bekommt.
Aber das heißt in Wahrheit, schlussendlich wissen wir, was zu tun ist. Wir wissen, wo die Punkte sind. Wir hoffen und haben auch noch den Optimismus, dass das, weil es vor allem politisch vorangetrieben werden muss, politisch vorangetrieben wird. Dazu brauchen wir eine Bevölkerung, die in die Richtung sich informiert und arbeitet und die Politik auch pusht, bevor es zu spät ist. Und dann auch noch unbeirrliche Menschen wie dich und andere bei Reporter ohne Grenzen und anderen Vereinen, die trotz der Geduld, die es braucht, nicht aufgeben und in die Richtung arbeiten. Du hast eingangs einmal gesagt, du hättest einen Lösungsvorschlag, den du der Politik auch schon mal geliefert hast, der aber bis jetzt noch nicht in die Umsetzung gekommen ist. Vielleicht kannst du den, weil ich dich da unterbrochen habe, aber jetzt abschließend uns schon noch erklären.
Ja, man braucht wenigstens am Schluss ein paar Perspektiven und Ideen. Denn klar, die Kritik ist immer ein bisschen das Einfachere. Gleichzeitig sage ich aber, die Kritik, das ist unsere zentrale Aufgabe, sowohl in der Wissenschaft als auch im Journalismus und im Bereich der NGOs, die sich darum kümmern in den verschiedensten Bereichen, dass wir in Richtung einer besseren Gesellschaft unterwegs sind. Und jetzt bei der Frage der Absicherung, du hast gesagt, und das ist tatsächlich ein österreichisches Spezifikum, dass der Anteil der öffentlichen Werbung sehr hoch ist und der hat auch tatsächlich einige Jahre lang den wahrscheinlich sonst viel früheren Tod von Zeitungen hinausgezögert. Weil ein Politiker sozusagen letztlich aus Eigeninteresse, dass er hier sich sozusagen manche Medien freundlich stimmt, indem er üppig Inhalte in Form von Anzeigen in Auftrag gibt den Medien. Und dieses Modell hat dann Sebastian Kurz letztlich zur negativen Perfektion weiterentwickelt, indem er es von der Größenordnung her auf ein Vielfaches dessen, was Werner Faymann gemacht hat als Bundeskanzler, und in einer Situation, in der die Medien mittlerweile durch die Abwanderung der kommerziellen Inserate zu den Social-Media-Kanälen in eine immer prekärere Situation geraten sind, sodass der Anteil und das Ausmaß der öffentlichen Inserate, der Regierungsinserate, immer bedeutender geworden ist für die klassischen Medien. Ja, weil du kannst, wenn du dort nicht mehr genügend Einnahmen hast, nur zwei Dinge tun. Die Redaktion verkleinern, das haben jetzt alle Medien längst hinter sich, und zwar schon mehrere Wellen, und es wird nicht die letzte gewesen sein. Und es ist die Frage, ab wann ist eine Zeitung noch als Zeitung zu führen? Und zwar egal, ob ich sie digital oder analog ausspiele. Ja, oder beides. Und der zweite Schritt, den auch viele gemacht haben, zumindest mit ihrem Printprodukt, ist den Verkaufspreis, den du dann zahlst als Abonnent oder wenn du es im Einzelverkauf kaufst, hinaufzusetzen. Wir zahlen heute im Schnitt für eine Qualitätstageszeitung im Jahresabo 800 Euro. Das hat vor ein paar wenigen Jahren 400 Euro gekostet.
Das ist die Information eigentlich für viele Menschen nicht mehr zugänglich.
Genau. Und das Thema Massenmedien heißt ja etwas, dass es für die breite Masse leistbar sein muss. Für mich als gut verdienenden Universitätsprofessor sind die 800 Euro verkraftbar, obwohl man sich dann schon jedes einzelne Abo ein paar Mal beginnt dann zu überlegen.
Und aber du kennst auch die Wichtigkeit und die weiß auch nicht jeder, ne? Die
ist
sich auch
ja, und irgendwo ist dann sozusagen der Plafond erreicht, wo man sagt, naja, da wird man dann ins entweder ins digitale Abo gedrängt, Das ist, finde ich, auch gegenüber älteren Generationen, aber auch jüngeren Generationen. Und ich gebe zu bedenken, das ist so fast mein Steckenpferd, dass ich sage, noch sind alle Printmedien nicht gestorben. Und wer weiß, ob wir nicht jetzt nicht ein Revival in dem Ausmaß erleben, wie wir es bei anderen Technologien erleben. Denk an die Schallplatten zum Beispiel. Ja. Obwohl ich nicht zur Schallplatte zurück wollte, nie, weil mich das Knistern nicht wirklich sehr begeistert hat.
Das ist auch ein bisschen ein Liebhaberprodukt, oder? Das wird wieder
ja, aber es ist marktwirtschaftlich eine inzwischen für viele Musiker und Musikerinnen eine brauchbare Einkommensquelle, ja. Weil über Spotify und andere die Erträge gerade im sozusagen im Liebhaberbereich überhaupt zu vergessen sind, ja, weil sozusagen die vielen kleinen Spezialinteressenten für Musik. Aber Printmedien, wir alle leben, egal in welchen Berufen, sehr viel mehr Zeit hinter Bildschirmen, welcher Art auch immer. Und auch wenn wir inzwischen exzellente Qualitäten von Bildschirmen haben, ist die Frage des Lebensgefühls, das ich damit verbinde, dass ich dann sage, so und jetzt in meiner Freizeit, wo ich das lese, was mir Freude macht, was mich interessiert, weil es was zu tun hat mit meinen Hobbys, mit meinen Interessen, mit meiner intellektuellen Entwicklung, die jetzt nichts direkt zu tun hat, was ich jetzt für meinen Brotberuf brauche. Da will ich etwas anderes in die Hand nehmen können. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir alle die Empfehlungen kennen, Bildschirme nicht mehr 2 Stunden vorm Schlafengehen zu benutzen. Trotzdem, ich glaube, du machst das auch so wie ich. Ich bemühe mich zumindest am späteren Abend dann die Zeitung, die analoge Zeitung zu nehmen.
Ich habe bei mir am Smartphone einen Social-Media-Blocker, der von 23 Uhr bis 15 Uhr geht, damit ich vom Schlafengehen nicht mehr hängen bleibe und damit ich auch am tagsüber nicht von der Arbeit oder so mich ablenken lasse, indem ich dann irgendwie tue.
Genau. Nur muss ich dann natürlich den Menschen in ihrem Lebensrhythmus auch Modelle der alten Medien anbieten, die in dem Sinn dann neu sind. Das heißt, ein Printmedium, eine Tageszeitung, die vielleicht nicht mehr alle 6 oder 7 Tage in der Woche erscheint, aber auch nicht mehr am Morgen zugestellt wird, sondern am späten Nachmittag, wo ich von der Arbeit nach Hause komme und Zeit für mich habe, die ganzen sozusagen Kurznachrichten habe ich sowieso irgendwo mitgekriegt, weil ich in der Straßenbahn gesessen bin, da habe ich die News gehabt, dann irgendwo auf dem Smartphone habe ich das eine oder andere gehört und so weiter. Also ich bin eigentlich so grob informiert. Was dann noch fehlt, ist die Einordnung. Das heißt, der Hintergrund, die Kommentaranregungen, die unterschiedlichen Sichtweisen, wie man jetzt die Ereignisse des Tages sozusagen für sich einordnen kann. Das wäre eine mögliche Geschichte, wo man andocken könnte. Würde möglicherweise sogar die Zustellungsproblematik, dass jetzt die Zeitungszusteller nicht mehr in einem viel geringeren Ausmaß gefunden werden, die sich früh morgens zwischen 2 und 4 oder 5 in der Früh durch die Gegend turnen, um die vereinzelten Abonnenten mit der begehrten Printausgabe zu beglücken.
Das ist ein spannender
Ansatz. Nein, ist nur so eine
Richtung, habe ich noch nie gedacht. Ich habe jetzt, weil du hast das jetzt lange ausgeholt und erklärt und ich war mir nicht sicher, in welche Richtung es geht, aber diese Neuerfindung und Es ist nicht eine Neuerfindung, aber diese Anpassung oder Weiterentwicklung.
Ja, ich habe vor ein paar Jahren, als die ersten Diskussionen wieder intensiver geworden sind, dass die Wiener Zeitung möglicherweise eingestellt wird, einen Vorschlag präsentiert, der ging in die Richtung, macht aus der Wiener Zeitung ein kleines Flaggschiff, ein Entwicklungslabor für Journalismus, das sowohl digital, das hatte eine ganz gute Online-Seite, und zwar seit Anbeginn, also kurz nachdem der Standard seine Online-Seite hat, auch die Wiener Zeitung schon ihr
Ich bin erst vor kurzem auf die gestoßen, aber schaue ich das auch gerne an.
Das, was jetzt ist, ist wieder ein anderes Produkt. Sie hatte tatsächlich sozusagen das Tagesprodukt plus weitere Informationen dazu schon sehr früh ausgespielt. Aber es wurde nicht beworben, weil man die Zeitung nicht bewerben wollte, damit die anderen privaten Medien hier nicht die Begehrlichkeiten mit einer gewissen Regelmäßigkeit in Richtung des Amtsteils bekommen. Ja? Die Tageszeitung, die Presse hat Anläufe gemacht, diesen finanziell lukrativen Amtsteilblatt Teil zu bekommen. Das ist eine längere Geschichte, die ich jetzt hier nicht ausführen will. Aber die Idee war, mach mal aus der Wiener Zeitung ein klassisches öffentlich-rechtliches Medium mit dem Auftrag, alle Ideen, die so in der Branche ventiliert werden, die aber meistens nicht durchprobiert werden, weil die Investitionen riskant sind in einer Zeit, wo die Branche eh schon sehr leidet und am Zahnfleisch geht, kriegt die kleine Wiener Zeitung den Auftrag, diese interessant klingenden Wege zu versuchen, begleitet durch eine systematische Forschung, so dass möglichst schnell Daten da sind, was funktioniert bei Teilen des Publikums, was funktioniert nicht. Und diese Informationen schnurstracks allen anderen Medienanbietern in Österreich zur Verfügung stellt, kostenfrei, selbstverständlich. Dafür kriegt die Wiener Zeitung sozusagen das Privileg, dass sie eine gesicherte Finanzierung hat aus dem Amtsteil oder aus dem Budget.
Hat auch eine Funktion, die sie da dafür.
Dann hätte sie eine klare Funktion gehabt und hätte, weil, was war der Hintergrund? Mein Blick, wenn man, da sind die österreichischen Medieneigentümer immer unglaublich knausrig, und mich hat eigentlich ein Schweizer Medienmanager erst auf die Idee gebracht, nämlich der damals neue Vorsitzende des Verwaltungsrates der neuen Zürcher Zeitung-Gruppe, der total verwundert war, der kam aus anderen Branchen, dass in dem Medienunternehmen der Bereich Forschung und Entwicklung meistens eher bei Null herum ist. Und er sagt, das ist grob fahrlässig.
Selbst wenn man sich jetzt andere Popularmedien, wenn wir uns jetzt die Bravo anschauen oder MTV anschauen, die haben alle davon gelebt, dass sie einen guten Zeitgeist getroffen haben, bis sie den nicht mehr getroffen haben, aber in Forschung und Entwicklung wie andere Produkte, wie Smartphone-Hersteller oder was weiß ich, welche Produkte, Autos etc., die gibt es da in den Branchen gar nicht. Ja. Jetzt gerade in der Situation hat auch keiner mehr die Ressourcen dafür.
Ja.
Und die könntest du schaffen mit deinem Vorschlag. Aber woran ist es denn gescheitert?
Dass die zuständige Ministerin und der zuständige Minister davor andere Ideen hatte, nämlich aus der Wiener Zeitung, ich sag mal, eine Stelle zu machen, in der die PR einer Regierung optimiert werden kann. Und eine regierungsnahe Journalistenausbildung aufgezogen wird daneben, was sowieso eine Katastrophe schlechthin ist.
Ist das gerade so?
Naja, es geht alleine nur darum, dass da junge Leute durch die Konstellation dieses Etikett aufgeklebt bekommen. Mhm. Ja? Und dass ich in einer Zeit, in der ich damit rechnen muss, dass autoritäre Kräfte in Österreich irgendwann das Regierungsruder bekommen können. Und wir sind ganz knapp daran vorbeigeschrammt vor einem Jahr, diese Konstellation dazu nutzt, das zu tun. Deswegen müssen Medien, öffentliche Medien, so organisiert sein, dass sie nicht dazu missbraucht werden können. Das ist auch ein Punkt, wo wir jetzt deswegen, der Reporter ohne Grenzen hat auch in Sachen Wiener Zeitung auch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gemacht, und wir werden demnächst eine öffentliche Stellungnahme dazu geben und Empfehlungen, eine Reihe von Empfehlungen geben an den jetzt verantwortlichen Ressortminister Babler, was aus unserer Sicht zu tun ist, dass hier die Resilienz eines unabhängigen Medienanbieters namens WZ.at gewährleistet ist, auch in Zukunft. Also es geht jetzt gar nicht darum, ob das die ÖVP jetzt in der Vergangenheit missbraucht hat. Ich meine, dass sie personalpolitisch das mit ihren Leuten besetzt hat, ist an sich ein Missbrauch. Da ließe sich schon das optimieren. Aber es gibt nach meinen Informationen keine Eingriffe in die journalistische Arbeit. Aber dass es sie nicht gibt, hat mit den handelnden Personen wahrscheinlich immer auch zu tun. Ich muss strukturell dafür Sorge tragen, dass die Eingriffe nicht passieren. Ja, wir erleben das ja in anderen Bereichen, weil das jetzt in den USA mit Jeff Bezos und der Washington Post passiert ist. Wenn wir bei uns näher schauen und Red Bull und Servus TV, dann ist das jetzt ein paar Jahre her, dass dort die Belegschaft einen Betriebsrat gründen wollte. Mhm. Was war die Reaktion des damaligen Haupteigentümers, des inzwischen verstorbenen Mateschitz?
Musst du mir sagen.
Hast du es nicht mehr in Erinnerung?
Nein.
Er hat gesagt, morgen sperre ich den Sender zu.
Aha.
Ich will keinen Betriebsrat. Ich fühle mich sozusagen von den Mitarbeitern quasi schlecht behandelt, deswegen sperre ich zu. Daraufhin seine Delegation und hat ihn bekniet und gesagt, wir werden nie wieder auf so eine dumme Idee kommen, einen Betriebsrat haben zu wollen. Dann ging der Sender weiter.
Das hätte auch
und ein Online-Medien
hat er nicht gehabt. Ne? Das ist genauso wie ein Jeff Bezos es nicht finanziell notwendig hat.
Absolut, das heißt, nicht.
Sie können alle anderen Interessen trotzdem verfolgen.
Nein, und er hat auch inhaltlich eingegriffen, weil die Post wollte eigentlich eine Wahlempfehlung geben für die demokratische Kandidatin und so weiter. Ja. Also das Mäzenatentum ist das nicht.
Ja. Und es ist sowieso immer eine Gefahr, wenn man in der Struktur nicht schaut, die Bedingungen schafft, damit sowas eben nicht passiert, sondern wenn wir uns auf Liebhaberschaft und einzelne Personen verlassen. Aber
das heißt im Mediengeschäft auch in dem Fall, ich habe damals auch gesagt, es ist auch das Digitalmedium plötzlich eingestellt worden, weil offensichtlich die Redaktion sich ein bisschen zu unabhängig entwickelt hat und nicht mehr sozusagen die dem Eigentümer sehr gefälligen Themen vor allem gespielt hat, sondern ja, journalistische Relevanz sozusagen stärker Platz gegriffen hat. Ist meine These jetzt von außen gesehen, habe mir das Medium immer genauer angeschaut. Und ich habe deswegen empfohlen, wenn sich künftig jemand in Österreich auf Mäzene einlässt, dann sind diejenigen, die das federführend tun auf der journalistischen Seite, verpflichtet dafür zu sorgen, dass es Redaktionsstatuten gibt, dass es klare vertragliche Regelungen gibt und dass es auch eine mittelfristige Finanzierungsgarantie gibt, dass dann nicht nach 3 Jahren, wo sich Journalisten sozusagen die Seele aus dem Leib arbeiten und Tolles auf die Beine stellen, von heute auf morgen
willkürlich.
Nicht, weil sie nicht gut gearbeitet haben. Ja.
Sondern wirklich willkürlich. Aber eben zusammenfassend, auch das läuft darauf hinaus, und ich glaube, du hast das auch schon mal gut formuliert, lässt sich sagen, schlussendlich hat sich die Landschaft stark verändert, Teilweise hat sie sich historisch entwickelt, teilweise gab es politische Aktivitäten, die halt jetzt passiert sind, da könnte man die Hintergründe noch erforschen, um sie in Zukunft zu verhindern, und teilweise gab es einfach eine technologische Entwicklung, die wir auch alle vorangetrieben haben, die wir ja alle ein bisschen naiv betrachtet haben, die uns dann ein bisschen schneller und anders gelaufen ist, als wir es vielleicht angenommen hatten, als wir unsere Sicherheit gewogen haben. Und da sind wir abhängig trotzdem davon, dass einerseits die Politik jetzt entsprechend Situation die richtigen Maßnahmen trifft, auch ein bisschen standfest bleiben kann und es schafft, gegenüber Giganten, Mediengiganten, Tech-Giganten, die vielleicht dagegen schießen. Da können wir nur hoffen, dass die gewählten Vertreter von uns und Vertreterinnen dagegenhalten können, dass wir trotzdem auch Organisationen wie Reporter ohne Grenzen haben, die unterstützen und die auch in die Richtung arbeiten. Plus, und das geht an die HörerInnen hier, dass wir auch versuchen, da wo wir können, reflektiert damit umzugehen und den politischen Druck aufzubauen. Weil es ist ja für uns und schlussendlich, wenn wir eine gesellschafts- und demokratiegesellschaftlich förderliche Medienlandschaft haben, ist es von uns und für uns. Und das sollte man wahrnehmen. Denke ich, das ist eine gute Zusammenfassung und ich danke dir vielmals, lieber Fritz, dass du bei mir zu Gast warst.
Ich danke noch einmal sehr herzlich für deine Einladung. Freue mich auf deine weiteren Beiträge und werde das aufmerksam lauschen.
Freut mich.